Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich und auch im Namen von meiner Frau und mir wünschen wir euch noch ein gesegnetes neues Jahr 2023. Wir sehen uns ja heute zum ersten Mal erst wieder und das gilt noch. Und viele sagen, das gilt doch gar nicht mehr, schon zweistellig. Na doch, das gilt noch. Der Segen Gottes sei mit euch, ob hier oder auch online. Schön, dass ihr da seid. Hey Birgit, was war das denn für eine Begrüßung? Ich bin ja so seit circa 2012 so mehr im Reisedienst und übergemeindlich und so, aber bin schon in einigen Gemeinden begrüßt worden, aber noch nie so, wird das heute eine Drohbotschaft, eine Gerichtsbotschaft oder eine Freundbotschaft? Ich weiß gar nicht, was eine Drohbotschaft ist und ich könnte mich nicht erinnern in meinem Leben, dass ich jemals eine Drohbotschaft irgendwo gehalten hätte. Vielleicht ja, vielleicht eine Botschaft zur Buße, zur Umkehr, aber das bringt uns ja dann wieder in Kontakt mit Gott, Amen. Und also ich habe das letzte Jahr zum zweiten Halbjahr ja hier eine Predigtreihe gemacht über die Fülle Gottes und als das jetzt dann losging und ich bin ja befreundet mit einigen Leuten auch aus der Allianz und ich weiß nicht, Oliver und Immer Stotzek sagt euch nichts aus Kirchheim. Die sind ja jetzt weggezogen nach Österreich und er ist dort Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz geworden. Und seine Frau sitzt auch im Rollstuhl, wie mein Bruder auch, du auch, Stefan. Das sind ganz liebe Freunde von uns. Und ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt, Freude, was jetzt gerade so in der Allianz gerade dran war. Ich weiß nicht, ob ihr auch hier Allianz-Gebetswoche hattet. Ob ihr auch an Abenden war und dieses Thema so ein bisschen mitgekriegt habt. Und ich habe gedacht, wow, das passt so gut zu diesem Thema, wo wir letztes Jahr so abgeschlossen hatten, ne, dass Gott seine Fülle wiederherstellen möchte. Und die Freude, das gehört zu Gottes Fülle. Amen. Und es hat mich total inspiriert. Und deshalb lasst uns mal lesen aus dem Philipperbrief. Philipperbrief, Kapitel 4. Die Verse 4 und 5 nach der modernen Bibelübertragung Hoffnung für alle. Und da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren, der Herr kommt bald. Und als ich in den Vorbereitungen war, dachte ich, wow, was ist denn das? Das ist ja auch so vom Grundtext her im Griechischen, das ist im Imperativ geschrieben, das ist Befehlsform. Jetzt stell dir vor, du gehst zu einem hin, jetzt freu dich mal. Jetzt freu dich doch endlich. Merkwürdig, oder? Kann man Freude befehlen? Ey, jetzt freu dich doch mal. Und ich kann mich erinnern an so ein Foto, was mein Papa gemacht hat, als ich so ein kleiner Knirps war, um die 3 Jahre alt, da war ich mit meinen Eltern im Bayerischen Wald im Urlaub. Das haben sie mir erzählt, weil ich habe selber gar keine Erinnerung dran. Aber um dieses Foto, was dann gemacht worden ist, da gibt es eine Story und ich muss heute noch lachen, wenn ich dieses Foto sehe. Da stehe ich nämlich als so ein kleiner Hosenmatz in so einer kurzen Hose mit Trägern. Und mein Vater hatte mich auf einen riesigen Baumstumpf platziert, den kleinen Piepmatz, Hosenmatz da. Und meine Mutter stand daneben und er hat mir seinen Wanderstock, diesen riesigen Pringel, der eigentlich größer war als ich, in die Hand gedrückt und sagte dann, jetzt lach doch mal. Das haben sie erzählt. Und ich stand dann da so, völlig verkrampft. Und das wurde immer erzählt zu diesem Bild und das fiel mir gleich ein, dieses Foto, als ich diesen Text las. Ja, jetzt freu dich doch mal, freut euch. Und dieses Bild, wo ich dann, völlig verkniffen stand und mein Vater mir erzählt hat, dass ich mich freuen soll und ich habe mich dagegen gesperrt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr so einen Text hört, aber ich habe diese Erinnerung an diese Erzählung über dieses Kinderfoto von mir. Und ich frage euch das jetzt mal, ist das nicht komisch? Wie kann so eine unrealistische Forderung denn in der Bibel stehen? Jetzt freut dich doch mal, freut euch. Und dann kommt noch, und das war noch gar nicht der Hammer. Der Hammer der Herausforderung ist, dass da steht, hier heißt es, Ja, freut euch zu jeder Zeit. Im Grundtext heißt es, freut euch alle Wege oder immer. Freut dich immer. Ich weiß nicht, ob euch immer zum Freuen zumute ist. Und da denken wir, wie kann denn so ein Satz in der Bibel stehen? Und dann fiel mir ein, ich musste gar nicht viel nachdenken, es stehen manche Hammersätze in der Bibel, stimmt's nicht? Wo du erstmal schlucken musst und dann fiel mir sofort ein, liebt eure Feinde. Oh. Wo du dann denkst, ich kann das gar nicht, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, jetzt freu dich mal, liebe deine Feinde. Ich will jetzt gar nicht viel noch wiederholen, aber es gibt oft so Anweisungen, wo man denkt, und dachte ich, jetzt muss man den Vers doch mal genau angucken. Lass uns noch mal genau hinsehen. Freut euch. Und ihr habt ja mitgekriegt, dass die Sesamstraße 50-jähriges Jubiläum hat. Und die Frage war doch, da die Fragen sind doch immer, wieso, weshalb, warum? Wieso soll ich mich freuen? Weshalb soll ich mich freuen? Warum soll ich mich freuen? Und dann steht da mit der Begründung, freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Oder wörtlich, im Herrn, freut euch in Christus. Nicht freut euch im Fleisch, in Adam oder in Eva. Freut dich in deiner alten Natur, das steht da alles nicht. Und dann auch nicht alle Zeit. Es ist so wichtig, dass man diese Aufforderung des Apostel Paulus, es ist ihm so wichtig, dass er sie sogar nochmal wiederholt. Und ihr wisst, auch Jesus hat manchmal gesagt, wahrlich, wahrlich. Oder er hat Sachen wiederholt, wo etwas ganz wichtig war. Und er wiederholt das. Er sagt, freut euch. Also er hat etwas ganz Wichtiges mit uns im Sinn. Und wir müssen mal gucken. Dieser Befehl, dieser Brief ist nicht adressiert an Ungläubige. Amen. Er geht nicht an Nichtchristen. Adressat ist auch nicht, wenn wir uns jetzt angucken, von der menschlichen Anthropologie, wie wir gestrickt sind, wie wir aufgebaut sind. Wir sind dreigeteilt nach Geist, Seele und Körper. Dieser Befehl, freu dich, ist nicht an unser Fleisch gerichtet, nicht an unseren Körper. Dieser Befehl geht nicht an deine Seele, und unsere Seele oder unser Herz ist manchmal bockig, ne? Manchmal verzagt und manchmal widerspenstig und weiß man ja. Deine Psyche, deine Seele ist nicht der Ansprechpartner, sondern der Ansprechpartner ist das Zoe-Leben, das neue Leben in dir, was durch die Wiedergeburt in dich hineinkam. Dein wiedergeborener Geist wird in dir angesprochen, freu dich. Und du hast einen Grund, dich zu freuen, nämlich, dass du zum Herrn gehörst, und dass du im Herrn, du bist von Adam, von der Welt, in sein Reich versetzt worden, du bist in Christus versetzt worden, du hast eine ganz neue Stellung, und jetzt freu dich nicht im Fleisch, nicht in deiner Seele, sondern freu dich in deiner neuen Natur. Freu dich in deinem wiedergeborenen Geist, weil in Adam, in Eva, in unserem menschlich gefallenen Fleisch, in unserer Seele, wären wir nicht dazu fähig, diesem Befehl Folge zu leisten. Stimmt's? Das könnten wir nicht. Es wäre unmöglich, vor allem dann noch alle Zeit. Es geht gar nicht. Dafür ist die alte Natur nicht gemacht. Aber die neue Schöpfung, der Geist, den Gott in dir erweckt hat, den er mit neuem Leben gefüllt hat, diese neue Schöpfung, die Gott in dich hineingelegt hat, die kann das, was im Alten Testament durch die Propheten schon vorhergesagt worden ist, ich will einen neuen Geist, ein neues Herz in euch legen, dass ihr in meinen Geboten wandelt. Ich befähige euch, das, was ich euch gebe als Gebot, ich gebe euch die Fähigkeit, dass ihr das wollt und dass ihr das befolgen könnt, was er sagt. Du hast einen Geist in dir, der möchte dem Herrn gefallen. Amen. Und der kann das tun, was er in der Schrift, was er zu dir sagt. Du kannst das. Und das ist ganz wichtig. Hör nicht auf diese Lügen des Teufels. Ich weiß, was dann losgeht, was mit mir, mit dem Foto. Und wenn jemand sagt, du musst das tun, oh, muss gar nichts. Und wir haben diese Natur in uns. Hör nicht auf diese Lügen, auf diese Stimmen. Das geht doch gar nicht. Und diese innere Diskussion. Jeder Mensch hat die in seinen inneren Selbstgesprächen, im Reflektieren, sind ja immer diese Stimmen. Was soll das? Kennt doch jeder. Ne? Hör nicht auf diese Stimmen des Versuchers. Denn der Teufel ist ein Dieb. Jesus beschreibt ihn als ein Dieb. Der stiehlt nur wertvolle Dinge. Und ich kann dir eins sagen. Er ist immer darauf aus, uns den Frieden zu rauben, weil Frieden so wertvoll ist. Stimmt das nicht? Er ist immer darauf aus, dir deine Freude zu rauben. Hey, pass auf, lass dir deinen Frieden und deine Freude nicht rauben. Sie sind so wertvoll, weil ich habe das ein paar Predigten hier schon mal angedeutet, aber dem Teufel und seinen Dämonen, denen geht es nicht schlecht. Die waren früher, bevor sie gefallen sind, in der Gegenwart Gottes. Es waren dienstbare Geister für Gott. Und da kannten sie Freude, da kannten sie das Licht, da kannten sie die, versteht ihr, sie hatten Frieden, sie hatten Freude. Und die Mächte der Hölle sind davon ausgeschlossen. Sie haben keinen Frieden, sie haben keine Freude. Und so müssen sie wie ein Vampir nach Blut giert. Wo ist Freude? Und gucken Sie mal, wenn ein, da ist ein Christ, ich brauche Freude. Und sie ziehen dir die Freude weg. Verstehst du das? Der Teufel und die Dämonen haben keine Freude. Und du als Christ kommst daher, lass dir deine Freude nicht von solchen Mächten rauben. Amen. Der Teufel hat keine Freude, aber wir haben immer wieder Freude aus Gott. Und er möchte uns das stehlen. Und hier in diesem Text, ihr Lieben, hier geht es um die Grundlagen des Evangeliums. Und hier geht es gar nicht darum, ob du das kognitiv, das heißt in deinem Gehirn, ob du das in der Theorie erfasst hast, erkannt hast. Und ja, ich weiß, ich sollte mich mehr freuen. Darum geht es heute Morgen hier nicht. Denn der Geist Gottes und der Herr Jesus, er spricht immer Menschen ins Herz. Versteht ihr? Er spricht nicht zu deiner gefallenen Natur. Hat ja auch gar keinen Zweck. Warum sollte der Herr etwas, eine Botschaft an etwas richten, was das gar nicht befolgen kann? Der Herr Jesus hat dich lieb. Du bist von neuem geboren. Er spricht deinen Geist an. Und hier geht es um die Grundlagen. Es geht darum, nicht ob du das theoretisch weißt, diese Grundlagen des Evangeliums, sondern ob wir in diesen Grundlagen des Evangeliums leben und uns in diesen Grundlagen des Evangeliums bewegen und darin agieren. Amen. Darum geht es. Es geht nicht um Theorie, es geht um die Praxis in unserem Leben und ob wir darin Fortschritte machen. Und jetzt denk doch mal nach, denk doch mal an den Übergang dann vom Alten zum Neuen Testament. Es beginnt mit den vier Evangelien. Hey, wie geht denn die Botschaft des Neuen Testamentes, wie geht ihr denn los in den Evangelien? Da kommen doch die Engel, stimmt's nicht? Und die verkünden doch die Botschaft. Und die Botschaft der Engel ist, seht, ich verkündige euch eine große, nicht nur Freude, ich verkündige euch eine große Freude. So fängt das Neue Testament an. Und wenn du in die neutestamentlichen Gemeinden guckst, dann sind sie ein Spiegel dieser großen Freude. Stimmt es nicht? Oder sind sie oft, so wie der Philosoph Nietzsche es mal gesagt hat, ich würde ja gerne an einen Erlöser glauben, wenn die Christen nur Erlöster aussehen würden. Manchmal hat man den Eindruck, als ob uns befohlen worden wäre, wenn ihr in den Gottesdienst geht, seid ganz mies drauf. Denn da werdet ihr geplagt und gefoltert. Da kommen dann diese Drohbotschaften. Da wirst du, wenn du noch nicht am Boden warst, nach der Predigt, bist du total klein gemacht und zerfaltet und zerstört. Du kamst schon am Boden und dann gehst du völlig zerstört nach Hause. Manchmal hat man so den Eindruck, als ob uns befohlen wird, hey, seid sauertöpfisch, wenn ihr in die Gemeinde geht, in den Gottesdienst. Seid richtig schlecht drauf. Und dabei, versteht ihr, wir haben die ganze Woche dienen wir Gott. Haben wir Gottesdienst. Wir dienen Gott auf deiner Arbeit oder als Hausfrau oder was du machst. Aber am Sonntag, und das ist der Unterschied von Gottesdienst im Alltag und dann, wenn wir Sonntag Gottesdienst feiern. Merkt ihr den Unterschied? Und das kennst du schon von der Welt. Ey, komm, lass uns Party machen. Ey, huahua. Verstehen, dann geht's da ab. Mach da mal irgendeinen Sinn haben, wenn Party an. Egal welches Motto oder Schlager oder welche Musikrichtung. Aber jeder weiß, was Party ist. Stimmt's nicht? Jeder weiß, es geht irgendwie, ist immer ähnlich. Die Musikrichtungen mögen unterschiedlich sein. Aber die Leute wollen Spaß haben. Stimmt's nicht? Sie wollen Freude haben. Hey, und Gott weiß, dass wir für Freude geschaffen sind. Denn der ursprüngliche Ort, in den er uns hineingesetzt hat, in diesen Garten, der hieß Garten Eden, Garten der Freude. Hey, wir, du und ich, wir sind für Freude geschaffen worden. Und wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern, dann muss man es machen wie ein Hund, der nass geworden ist, in der Woche des Alltags von all diesem Schmutz und Dreck. Wenn ein Hund aus dem Wasser kommt, was macht der? Der schüttelt sich. Und da gibt es so Zeitlupe-Aufnahmen, das ist total witzig, könnt ihr mal gucken auf YouTube. Wenn Hunde sich so schütteln, ganz witzige Kurzvideos, die schütteln das weg. Und dann sehen die Hunde wirklich saukomisch aus. Aber schüttel dich jetzt mal innerlich. Schüttel all diesen Dreck und all diesen Mist der Woche ab. Weil Gott möchte, dass es dir gut geht. Amen. Er möchte, dass du dich wirklich freuen kannst. Du bist für die Freude geschaffen. Und diese Botschaft, warum der Engel sagt, dass ich verkündige euch eine große Freude ist. Oder ich fange nochmal anders an. Stopp. Zurückgedrehter Film. Ich weiß, diese komische Winter-WM, Fußball-WM, war sehr kontrovers diskutiert worden. Aber mitgekriegt, ob man das verfolgt haben mag oder nicht, ist auch alles gar nicht wichtig. Aber die Argentinier wurden Weltmeister. Irgendwie hat man das da mitgekriegt, ne? Und einer der weltbesten Fußballer über viele, viele Jahre war der Argentinier Messi. Genau, der Messi. Und das ganze Land, weil das war die letzte Chance, der war jetzt 5 oder 36, das war die letzte Chance für den Messi, diese WM zu holen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder von Argentinien gesehen habt. Als sie ihren Messias, ist ihr Fußballgott, das ist ihr Messias, als ihr Messias die Weltmeisterschaft nach Argentinien geholt hat, nach vielen, vielen Jahren. Ich glaube, die waren zuletzt in den 80ern Weltmeister gewesen. Lange her, ich glaube 38, 40 Jahre sowas. Das Land stand Kopf und die haben ihren Messias gefeiert. Da war Ausnahmezustand in Argentinien. Und jetzt nochmal. Es geht hier nicht um einen Fußball-Messias. Es geht nicht um Greta Thunberg, eine ökologische Messiasfrau, die diesen Planeten retten will in Lützerath. Es geht nicht um politische Messiasse. Es geht nicht um wirtschaftliche Messiasse. Es geht nicht um Messiasse, die Banken retten oder irgendetwas. Und nochmal auf Messi. Warum jubelt eine ganze Nation, weil so ein Typ einen aufgeblasenen, zusammengenähten Lederball mit Luft rein versehen mehrfach die Kugel da reinschiebt zwischen Holz Balken und da ist ein Netz. Aber die ganze Welt und die Christen jubeln nicht über ihren Messias, der an Balken angenagelt worden ist, den Tod besiegt hat und der Erlöser der Welt ist und der dann das Fischernetz seinen Jüngern gegeben hat und gesagt, ich bin der Retter der ganzen Welt. Verkündige diese Botschaft. Das ist eine gute Botschaft und die müssen alle Menschen hören. Amen. Darum geht es. Das ist die Botschaft, die Engel verkündigen. Das sind die Grundlagen des Evangeliums. Und darüber kann man sich freuen. Darüber darfst du dich freuen. Mehr als ein Ball zwischen, ne, ihr versteht. Jesus hat dich und mich erlöst. Halleluja. Da kann man mal Halleluja sagen. Ich mag das nicht, es gibt so Gemeinden, die übertreiben das. Da habe ich mal mitgekriegt, da haben meine Frau nicht mal drüber diskutiert. Da hat dann irgendjemand verkündigt, das hatten wir mitgekriegt, und dann fahren die verloren in die Hölle und dann die Gemeinde, Halleluja! Denkt, ach du liebe Zeit, wo sind wir denn hier? Versteht ihr, was ich sagen will? Es gibt Stellen, da passt das einfach nicht. Aber an Stellen, wo das wirklich mal sehr passt, da kann man das mal denken oder auch mal sagen, stimmt's nicht? Hey, das ist der Grund der Freude, den wir haben. Und darauf bezieht sich der Apostel Paulus. Freut euch im Herrn. Freut euch über euren Messias, der Retter der ganzen Welt. Und vor allem, er hat dich schon gerettet. Darüber darf man, darüber kann man sich freuen. Und dann dieser Textzusammenhang, der Vers 5. Mir ist das, glaube ich, zum ersten Mal, und ich bin im Verkündigungsdienst, also schon bevor ich die theologische Ausbildung hatte, habe ich in ein paar Gemeinden mal gepredigt gehabt. Ich glaube, so als Jugendlicher, als junger Erwachsener, weiß noch, Bruder Günther damals, wo wir dann hingefahren sind und so. Ich glaube, das war so 84 fing ich meine theologische Ausbildung an. Ich glaube, seit 1982 stehe ich im Verkündigungsdienst. Ja, und ich habe diesen Zusammenhang so noch nie gesehen, den ich jetzt auf einmal gesehen habe. Dachte, wow, Vers 4 und 5, weil man sagt, kriegt ja immer beigebracht, du musst den Kontext, du musst immer den Zusammenhang beachten, wo ein Vers eingebettet ist. Dachte, wie cool ist denn das? Da steht nämlich vom Textzusammenhang, es geht total um die Freude. Es geht um die Freude, weil ihr zum Herrn gehört, weil ihr erlöst seid. Und dann steht da, wenn ihr voller Freude seid, dass ihr erlöst seid, dann sollen alle Menschen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Und es wird immer dringlicher, versteht ihr, diese Botschaft des Evangeliums zu verbreiten, je näher die Wiederkunft des Herrn ist. Und wenn es bei Paulus schon bald hieß, dann hieß, wie soll man das jetzt formulieren? Dann ist es noch balder, oder wie? Aber versteht ihr den Zusammenhang? Nur jemand, der selbst innerlich voller Freude ist, kann glaubwürdig, freundlich, liebevoll, voller Güte Menschen mit der Evangeliums, der besten Botschaft der Welt konfrontieren. Stimmt's nicht? Wenn du total, soll ich das Wort sagen? Ich sag mal, schlecht drauf bist. Wenn du sauertöpfisch bist. Wenn dein Gesicht statt lächelt, du so ein Dauerstirnrunzeln hast. Ja, und dann sagst du, du musst mal mit in die Gemeinde kommen. Zu deinen Kollegen oder deinen Nachbarn. Ey, komm mit in die Gemeinde, du brauchst Jesus, ey. Dann werden die Leute irgendwann, wenn sie ehrlich sind, vielleicht sagen sie, ja, ja, oder lass mich bloß in Ruhe. Oder wenn jemand ganz ehrlich ist und dir das mal spiegelt, sagt er, warum soll ich mitkommen? Es hat dir doch selber nicht geholfen. Nenn mir einen Grund, warum ich mitkommen soll. Versteht ihr, dieser Zusammenhang ist deshalb so wichtig, unsere Botschaft, das Evangelium zu verkündigen, wird so dermaßen behindert, wenn wir uns haben die Freude rauben lassen. Stimmt's? Wir werden dann unglaubwürdig. Weil, wenn du keine Freude in dir hast, fällt es dir unheimlich schwer, freundlich zu sein. Da musst du sagen, Verkäufergrinsen aufsitzen. Ich muss bessere Zahlen haben. Schön, dass Sie da sind. Das braucht kein Mensch. Wer dich genau kennt, der merkt, das ist nicht authentisch. Also dieser Zusammenhang ist so dermaßen wichtig. Und jetzt frage ich euch. Auf wen lassen sich die Menschen wohl eher ein? Und ich nenne euch den Titel der Predigt jetzt. Erst an dieser Stelle nenne ich euch den Titel. Komm mit in das Land des Lächelns. Und damit meine ich nicht den fernen Osten. Ich meine nicht China oder irgendein asiatisches Land. Sondern ich meine das Land, was Gott von Anfang an für seine Schöpfung geplant hat. Den Garten der Freude. Du bist dafür gemacht. Für den Garten der Freude. Du bist für Freude von Gott geschaffen worden. Und deshalb komm wieder in dieses Land in deinem Herzen zurück, was Gott für dich gemacht hat. Und der Untertitel ist, wie Freude unser Leben und das der anderen völlig verändert. Hey, wenn Freude in uns drin ist, dann passiert etwas mit uns selbst und das strömt auf andere Menschen aus. Und nochmal die Frage, auf welche Art von Menschen lassen sich Leute, die von Jesus, von Gott entfernt sind, auf wen lassen sie sich wohl eher ein? Auf total verkrampft und stirnrunzelnd dreinblickende Menschen, die immer so ernst und bedrückt wirken. Das wird keinen Effekt haben, stimmt's nicht? Oder wenn sie sehen und dich beobachten, du bist ein fröhlicher Mensch. Du hast etwas, was die Leute cool finden. Von dir geht eine Freundlichkeit aus, die nicht aufgesetzt ist, die ist echt. Du hast immer wieder ein Lächeln auf deinem Gesicht. Auf wen lassen sich Menschen eher ein? Das ist wohl eher eine rhetorische Frage, oder? Wenn Freude wirklich in dir drin ist, wenn sie wirklich in dir drin ist, dann hat sie die Möglichkeit, aus deinen Fenstern, den Augen, rauszugucken. Es gibt leuchtende Augen. Unsere Augen und unser Angesicht ist ein Spiegel unserer Seele. Das, was in uns ist, das kommt durch unsere Augen und durch unser Angesicht rüber. Wir vermitteln das. Wir müssen manchmal gar nicht viel sagen. Und ein Lächeln, ein freundliches Lächeln bewirkt oft mehr, als dass wir Leuten so viel 1000 Worte erzählen oder so. Versteht ihr? Wenn Babys geboren werden, diese Neugeborenen, sie beginnen spontan zu lächeln. Und dadurch wird eine liebevolle und lebensnotwendige Beziehung zu den Eltern wiederhergestellt. Und das zaubert dann auch den Eltern ein Lächeln auf das Angesicht, wenn dieses kleine Menschlein dich dann so angrinst. Ich war bei 3 Geburten unserer Kinder dabei. Wir haben 3 Enkel. Was für ein Glück, wenn diese Kleinen dich anlächeln. Stimmt das nicht? Jeder, der Kinder hat oder Enkel hat, wow, es verzaubert dich. Es berührt dich zutiefst. Und da gibt es natürlich diese schlimmen Phasen, wenn die Kinder dann heranwachsen und sie beginnen zu zahnen. Das ist ja das, was wir erlebt hatten, aber schon länger her. Unsere Kinder sind alle erwachsen. Das machen unsere Kinder jetzt mit unseren Enkelkindern durch. Wenn die dann zahnen oder Koliken haben und manche Nächte dann sehr kurz werden und du manchmal denkst, ich kann nicht mehr, hör auf zu schreien. Aber am nächsten Morgen, wenn du mit so Augenringen aufwachst und völlig verpeilt bist und dann gehst du ans Bettchen und dieses kleine Menschlein strahlt dich an und es lacht dich an. Es ist alles wieder weg. Der ganze Ärger, der stimmt's nicht? Es ist alles wieder weg. Durch ein feines, süßes Lächeln dieser kleinen Mäuse. Lächeln ist eins der ersten Kontaktsignale, die ein Baby schon senden kann. Und das ist so traurig, dass Kinder diese Fähigkeit im Leben viel zu schnell verlieren. Das ist eine traurige Sache. Freude, Begeisterung, Freundlichkeit auszudrücken, einfach durch Lächeln auf dem Angesicht. Weil wenn sie dann größer werden, dann machen sie ja alle, wie wir das auch gemacht haben, als wir kleiner waren und dann heranwuchsen, dann werden wir mit den harten Lebensrealitäten konfrontiert. Wir erfahren Ablehnung, Druck, Einschüchterung, Mobbing und all diese verrückten Sachen, die es in dieser gefallenen Welt geben mag. Und viel schneller, als es eigentlich sein darf, ist von einem freundlich lächelnden Kind mit dann ein Erwachsener, der nur noch griesgrämig guckt und so ein Dauerstirnrunzeln auf der Stirn hat. Und manchmal wissen wir nicht, uns entgleisen unsere Gesichtszüge und wir haben nicht immer den Spiegel dabei. Aber unsere Mitmenschen sehen unser Gesicht die ganze Zeit. Wäre doch mal gut, ich glaube, hier müssten wir auch mal einen Taschenspiegel kaufen. Oh, so zur Kontrolle. Ne? Man weiß manchmal nicht, wie man auf andere wirkt. Und wie abschreckend das ist. Also mir ist das mal aufgefallen, weil ich bin ja, wenn bei Fußball, dann bin ich ja, ich komme aus dem Ruhrpott, Leute. Da bist du entweder Schalke oder Dortmund-Fan. Früher, als ich kleiner war, war ich Schalke-Fan, aber die haben es dann nicht gebracht. Dann habe ich irgendwann gesagt, komm Loser, lass mich in Ruhe. Habe gedacht, die Dortmunder gewinnen ein bisschen mehr und fand die Dortmunder einfach besser. Und eine Zeit lang war ja mal, der ist jetzt in Liverpool Trainer, der Jürgen Klopp, den kennen ja manche von euch auch. Habt ihr den mal am Spielfeld beobachtet, Jürgen Klopp? Wenn der seine Mannschaften begleitet, der rastet da völlig aus. Der lebt das so mit, diese Spiele, ja. Und dem siehst du das an, wenn ihm was nicht gefällt. Der hat ein Angesicht. Das ist manchmal furchterregend zu sagen, führt den schnell ab, weist den irgendwo ein, gibt ihm eine Zwangsjacke, der eskaliert. Ja, völlig. Also sein Gesicht ist manchmal schrecklich. Und da habe ich gedacht, passiert dir das eventuell auch? Oder dir? Dass wir unsere Gesichtszüge nicht unter Kontrolle haben. Wir manchmal denken, warum reagieren die Leute so komisch auf mich? Vielleicht müssen wir mal Leute aus dem engeren Umfeld fragen, du, wie sehen eigentlich meine Gesichtszüge so im Alltag aus? Hast du mich mal beobachtet? Frag doch mal Leute, die dich kennen. Und vielleicht kriegst du einen netten Hinweis, der dir vielleicht hilfreich für dich ist. Also irgendwann spätestens in der Mitte unseres Lebens, ja, sind wir geplagt im Alltag von Stress und Druck, werden wir getrieben, sind mit Sorgen beladen. Und irgendwie über die Dauer der Jahre scheint uns unser Lächeln abhanden gekommen zu sein. Leider wahr. Und damit auch unsere Freundlichkeit. Wir sind nicht mehr so freundlich, sondern die Freundlichkeit wurde ersetzt durch Zynismus. Kennt ihr das? Wenn du so harte Dinger gegenüber anderen raushast. Immer, den gibst du den, anstatt dich selbst auf die Schippe zu nehmen. Ja, ich bin ja vielleicht ganz schön blöd oder so. Boah, die anderen, die sind alle so ne, alle, ihr seid so mega k. Ihr wisst, was ich sagen will. Und das ist schlimm, wenn dann so der Zynismus kommt statt Freundlichkeit. Und irgendwie hat sich auch unsere Freude verflüchtigt, wie ein Parfum, das dann am Abend dann irgendwann verflogen ist. Es ist weg, die Freude ist nicht mehr da. Hier müssen wir uns hinterfragen und sagen, hey, hier steht doch geschrieben, freut euch alle Zeit. Es geht nicht um mein Fleisch, es geht freudig. Und ich frage dich jetzt mal. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig über deine Erlösung gefreut? Völlig ernsthaft. Kannst du dich da noch dran erinnern? Dass du so innerlich so, wo du, ey, ich bin erlöst. Wenn ich sterbe, wenn ich tot umfalle, wenn mir irgendetwas passiert, ich weiß, ich wach in den Armen meines Vaters wieder auf. Ich bin beim Herrn. Wann hast du dich das letzte Mal darüber gefreut? Wir hatten jetzt am Wochenende eine Beerdigung. Dann habe ich diese Predigt vorbereitet und ich dachte, wow, wie cool, dass ich gerettet bin. Wie gut, dass ich weiß, wo ich hingehe. Wow. Und eine andere Frage, die ist vielleicht einfacher noch zu beantworten. Wann hast du das letzte Mal einen Menschen wirklich bewusst freundlich angelächelt? Weil hier diese Zusammenhänge sind. Dass echte Freude über die Erlösung, über deinen Erlöser und deine Erlösung in dir ist und dass du freundlich mit anderen Menschen umgehst. Freude und Freundlichkeit. Hey, wie so ein Geschwisterpaar, die gehören zusammen. Wenn du voller Freude bist, es ist wie natürlich, es ist so einfach, steht wie Zwillingspaar. Du hast Freude in dir, du bist freundlich. Du hast keine Freude in dir, du bist richtig scheiße drauf, ich spreche es mal aus. Und die anderen kriegen das ab, dass du keine Freude hast. Was können denn die anderen dafür, dass du keine Freude hast? Die anderen können da nichts für. Alle Fachleute dieser Welt sind sich in diesem Punkt einig. Wer seine Mitmenschen anschaut, ins Gesicht schaut und sie dabei freundlich anlächelt, der kommt einfach besser an. Darüber gibt es Forschung, darüber gibt es wissenschaftliche Daten und Fakten. Wer kein freundliches Gesicht hat, der sollte in der Gemeinde nicht den Begrüßungsdienst übernehmen. Die sollte man nicht irgendwo am Empfang setzen. Und ich kann euch eins sagen, dass wir jetzt Teil der Gemeinde Kirchheim geworden sind, wo wir nicht mehr selber eine Gemeinde leiten, sondern nur noch mitarbeiten und in Reisediensten und so weiter sind. Natürlich hat uns die Lehre und dass diese Gemeinde in Kirchheim, die Muttergemeinde von hier, eine charismatische Gemeinde ist, weil wir vom Background ja pfingstliche Pastoren sind. Das hat uns sehr angesprochen, aber sehr ausschlaggebend waren auch die Leute im Begrüßungsdienst. Geschwister Hopf. Das sind die Eltern von der Band Hopf, die es damals gab in Kirchheim. Manche kennen die, ne? Friede und, wie heißt sie noch? Friede und seine Frau. Ganz, ganz liebe Leute. So süße, freundliche Menschen. Er war früher Ältester in der Gemeinde. Und die haben Begrüßungsdienst gemacht. Hey, wenn du da reinkamst, die haben dich angestrahlt. Du hast gedacht, wow, was ist das? Das war echt. Dann fühltest du dich willkommen. Das war, als ob dir jemanden, wenn du noch keinen Kaffee hattest, gleich einen Kaffee gegeben hätte und verstehst du das. Es war so toll. Diese echte Freundlichkeit. Das macht etwas mit einem. Ein freundliches Lächeln, das ist einfach entwaffnend. Und sobald wir jemanden anlächeln, dann weiß unser Gegenüber, Ich bin keine Luft für diese Person. Ich werde wahrgenommen. Ich werde wertgeschätzt. Ich kriege Aufmerksamkeit. Diese Person ist nett und freundlich zu mir. Es vermittelt Wertschätzung, Beachtung. Manche von uns haben einfach regelrecht Angst davor, andere anzulächeln. Wie könnte das ankommen? Diese inneren Selbstgespräche dann immer so in unserem Kopf. Was könnten denn die Leute von mir denken, wenn ich die jetzt anlächle? So nach dem Motto, was will der denn jetzt von mir? Oder was will die von mir? Oder du hast Angst vor Ablehnung. Möglicherweise wird mein Lächeln nicht beantwortet, nicht erwidert. Ja, und dann geht er die Welt nicht unter. Aber du warst freundlich. Oder dass du als naive Person eingestuft wirst. Guck mal, dieser dumme Dauergrinser oder diese Dauergrinserin ist ja völlig naiv, diese Person. Ich kann euch beruhigen. Man hat herausgefunden, dass es folgende Menschen sind, die viel eher lächeln als andere. Es sind zuversichtliche Menschen, die ein Lächeln auf dem Gesicht haben, weil diese Zuversicht, die in ihnen ist, spiegelt sich auf ihrem Angesicht. Und wenn du unsicher bist, spiegelt sich auf deinem Angesicht. Die zuversichtlichen Menschen, denen fällt es ganz einfach, ihre Haltung natürlich authentisch auszudrücken. Und außerdem ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass jedes Gesicht durch ein Lächeln nicht nur offener wirkt, nicht nur heller wirkt, sondern jedes Gesicht, wenn du anfängst zu lächeln, es wird einfach schöner. Es wird attraktiver. Lass uns mal einen Praxistest machen. Wend dich mal jemand zu. Guck mal vorher so. Guck mal jemand an. Komm, wir machen das mal. Komm, ich guck mal meine Frau an. Einmal mit so einem. Probiert das mal aus. Es ist schöner, oder nicht? Seid doch mal ehrlich. Man wirkt sofort schöner. Und es ist oft. Wir hatten diese Woche einen Film geguckt, wo eine Person war, eigentlich war das eine ganz hübsche Person, aber die spielte so eine ernste Rolle, eine total ernste Rolle. Dachte man, Mensch, was ist denn mit der Person? War natürlich, aber dann gab es eine Szene, wo diese Person wirklich mal lächelte. Und dann guckten wir uns beide und sagten, die ist ja richtig hübsch. Das kam aber erst raus, als das Gesicht sich aufhellte. Dieses finstere Gesicht machte die Person geradezu hässlich. Dabei war sie gar nicht hässlich. Also Schönheitstipp an alle Frauen unter uns und die männlichen Kollegen vielleicht auch ein bisschen. Du brauchst gar nicht so viel für Beauty-Produkte ausgeben. Lass dich vom Herrn mit Freude erfüllen und du siehst sofort attraktiver und schöner aus. Halleluja. So als kostenloser Beauty-Tipp nebenbei. Ihr Lieben, das, was Gott uns geschenkt hat, diese Freude über unsere Erlösung, die ist natürlich in unserem Inneren verborgen. Das tragen wir als verborgenen Schatz mit uns herum. Aber sie darf und sie soll sogar auf unserem Gesicht sichtbar werden. Sie darf auch unseren Augen herausstrahlen. Hey, und wir haben ja noch das ganze Jahr Zeit. Wir stehen ja erst am Anfang, dass wir das üben können, dass wir das praktizieren können. Natürlich nicht dieses aufgesetzte Verkäufergrin, sondern Herr, füll mich, ich brauche deine Freude. Amen. Ich brauche die Freude an der Erlösung von dir. Ich bin doch gerettet. Was soll mir passieren? Gib diese Freude neu in mich hinein. Und immer, es ist immer wichtig, das Innere zuerst, weil das, was innen ist, kann dann außen sichtbar werden. Lasst uns das miteinander üben. Wir haben so lang noch das Jahr über Zeit, das einfach mal zu üben, zu praktizieren. Dass wir einander viel bewusster wahrnehmen, auch unsere unerretteten Nachbarn, Kollegen, was immer auch. Ja, guck doch mal, was Freundlichkeit mit den Menschen macht. Es bereitet den anderen Freude, wenn du sie freundlich begegnest. Dann ist es ein Segen für dich selbst und für andere, dass wir ihnen so begegnen. Und ich gebe euch da Beispiele. Ich kann mich erinnern, als wir in Norddeutschland die Gemeinde hatten, da hatte ich ein Büro im Gemeindehaus. Auf dem Marktplatz war das Gemeindehaus, hatte ich ein Büro, da war ich dann und bin 10 Minuten zum Mittagessen nach Hause gelaufen, durch die Stadt. Und dann haben mehrfach Geschwister aus der Gemeinde mich irgendwie gesehen, ich habe die gar nicht mitgekriegt. Und dann haben gesagt, wir haben dich mal wieder gesehen. Du gingst so fröhlich und strahlend durch die Stadt nach Hause. Ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht gemerkt. Aber es haben mir meine Gemeindemitglieder erzählt. Es war Fakt. Und das hat sie wieder froh gemacht. Das fanden sie total klasse. Unser Pastor hat Freude am Herrn. Er freut sich. Und der Hammer ist, dann sind wir ja auch nach Süddeutschland gezogen. Und hier war manches in der Gemeinde nicht ganz einfach. In Norddeutschland haben wir eine Bekehrungsquote von 94% gehabt. Unser Gemeindewachstum bestand fast nur aus Neubekehrten. Nicht wie manchmal, wie du das oft in Deutschland gerade hast, so diese Verschiebebahnhöfe. Dann wechselt man mal in die Gemeinde, aber es sind immer schon Christen. Nein, bei uns haben sich die Sünder bekehrt. Bei uns wurden Menschen, die verloren waren, Atheisten, Leute im Okkultismus, Leute mit Dämonenwaffen, die haben sich bei uns bekehrt und wurden befreit und sind heute noch beim Herrn und sind in Leitungsverantwortung in mehreren Gemeinden. Einer ist sogar Pastor geworden auch. Dieselbe Ausbildung gemacht, die ich gemacht habe. Das ist, was herauskommen kann an Frucht. Wie es bei Paulus in Philippi auch war. Gehe ich gleich noch drauf ein. Aber das sind nur kleine Beispiele. Ich habe noch andere Hammerbeispiele, und zwar von meinem Bruder. Manche kennen ihn. Mein Bruder, der auch im Rollstuhl sitzt. Er war schon, glaube ich, zweimal hier oder so. Könnt ihr euch erinnern? Er hat mir Geschichten erzählt. Weil damit rechnet kein Mensch. Das ist ein Behinderter, der im Rollstuhl sitzt. Das schockt die Leute, dass der die Leute anstrahlt, weil er errettet ist und weil er Freude im Herrn hat. Du mach das mal, Stefan, du wirst die Leute schocken, wenn du das machst, wenn du die Leute an. Die Leute rechnen nicht damit, dass jemand aus dem Rollstuhl Leute anstrahlt und anfreut. Er hat damit Gespräche bekommen, wo Kinder sagen, Mama, guck mal, der Mann im Rollstuhl, der lacht ja. Das erwartet man nicht. Mein Bruder hat gesagt, ob er einkaufen war, in den Supermärkten, auf Parkplätzen, in der Fußgängerzone, er hatte immer wieder Gespräche. Leute waren berührt durch sein strahlendes Gesicht und hat dadurch tiefgehende Gespräche über Jesus mit den Menschen gekriegt, nur weil er sie angelacht hat. Wow, das ist unser Gott. Deshalb dieser Zusammenhang, guckt ihn euch an. Wenn Freude in dir ist, dann strahlt Freundlichkeit von dir aus. Und es kann das Leben eines Menschen für immer verändern, weil dein Angesicht strahlt. Denk ja mal drüber nach. Was für ein Segen, du musst gar nicht so viel erzählen. Dein leuchtendes Angesicht spricht Bände für Menschen. Und ein anderes Beispiel von einem Kollegen. Die haben in einer Stadt, die sind umgezogen. Und sie brauchten in der Stadt eine schöne große Wohnung. Sie hatten Kinder mehrere, mussten eine große Wohnung haben. Und dann haben sie eine tolle Wohnung, die sie unbedingt haben wollten. Da haben sie gesagt, das ist die Gebetserhöhung. Dann haben sie aber von dem Vermieter erfahren. Ja, die Warteliste ist lang und groß. Und wissen Sie, da sind einflussreiche Bürger aus dieser Stadt und da ist dieser berühmte Sportler und da ist der. Für diese Wohnung haben sich bekannte Persönlichkeiten interessiert. Und dann haben sie gebetet. Und der Hammer war, dann hat der Vermieter gesagt, Sie kriegen die Wohnung. Und hatten sie den Thema, dann haben sie gefragt, warum wir? Warum? Und dann erzählt der Vermieter ihnen die Geschichte. Tja, ich habe ihnen ausschlaggebend dafür, dass ich ihnen die Wohnung gegeben habe, war das zauberhafte Lächeln ihrer kleinen Tochter. Die hat mich die ganze Zeit über so angestrahlt und es ist mir tagelang nachgegangen. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich dachte, ich muss dieser netten Familie diese Wohnung geben. Wow, ist das nicht stark? Ist das nicht beeindruckend? Du kriegst Wohnungen durch Freundlichkeit, durch ein freundliches Lächeln. Menschen sind geschockt, wenn sie erleben, wie freundlich du sein kannst. Und du kannst Gespräche damit über Jesus bewirken. Ist doch der Hammer. Hey, du wirst feststellen, von einem freundlichen Lächeln geht fast immer, es mag kleine Ausnahmen geben, geht immer eine positive Wirkung aus. Und Menschen werden berührt. Und man hat das so ein bisschen untersucht. Und man sagt, es sind über 90% der Menschen, die auf ein freundliches Lächeln reagieren. Hey, um die knapp 10%, die nicht auf dich reagieren oder komisch, da geht deine Welt nicht von und Amen. Aber 90% werden positiv berührt durch das, was in dir ist und was nach außen rüberkommt. Der Psychologieprofessor James McConnell sagt, Menschen, die lächeln, haben als Manager, als Lehrer, als Verkäufer meist viel mehr Erfolg. Sie erziehen auch glücklichere Kinder. Ein freundliches Lächeln bewirkt mehr als ein skeptisches Dauerstirnrunzeln. Und jetzt stellst du mir die interessante und gute Frage. Und wie gehe ich in Schwierigkeiten damit um? In schwierigen Situationen? Gut, dass du mich das gefragt hast. Das ist eine gute Frage. Und ich möchte dir darauf antworten. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir das zugeben. Dann müssen wir zugeben, dass es in unser aller Leben immer wieder Zeiten gab und gibt, ja, wo das beinahe dazu geführt hat, dass wir unsere Freundlichkeit verlieren, dass wir das Lächeln verlieren und dass wir sogar unsere Freude verlieren. Stimmt das nicht? Es gibt so Zeiten. Wenn wir solche Zeiten durchleben von Schmerzen, von Leid, von Verlust, von Trauer, von großem Druck, von Stress und so weiter, wenn wir da durchgehen, dann ist das schwer. Das sind unsere Umstände. Das Schöne aber ist dann, wenn der Geist Gottes uns das Wort Gottes lebendig macht und wir dann begreifen, ich habe trotz aller Schwierigkeiten nicht meinen Messias verloren. Mein Retter ist da und er ist der Retter. Ich habe meine Errettung nicht verloren. Meine Errettung bleibt bestehen, egal wie die äußeren Umstände sein mögen. Und darüber kann ich mich zu jeder Zeit freuen. Egal wie die äußeren Umstände sein mögen. Andere haben keinen Messias. Du hast einen Messias. Andere sind nicht gerettet. Du bist schon gerettet. Und in schwierigen Situationen mag der Heilige Geist Worte aus der Schrift nehmen. Und der Heilige Geist mag dich erinnern. Er mag vielleicht Worte nehmen. Einmal, wo Jesus die Jünger ausgesandt hat mit der Vollmacht über die bösen Geister, dass sie sie austreiben können. Und die kamen voller Freude zurück. Ja, die bösen Geister gehorchen uns sogar. Wow, die waren total begeistert. Und dann sagt Jesus und gibt ihnen eine kurze Ermahnung, sagt, ist okay, aber das ist nicht so sehr ein Grund, sich zu freuen. Freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch viel mehr, große Freude, viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Dein Name ist im Himmel aufgeschrieben. Du bist im Reich Gottes mit Namen bekannt. Es gibt ja oft diese Sachen am Himmelstor. Sollen wir reinlassen? Du sagst deinen Namen. Kenne ich. Komm rein. Komm rein. Du bist bekannt. Dein Name ist im Himmel bekannt. Du wirst nicht draußen gelassen werden. Oder der Heilige Geist mag dich erinnern. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden, was steht da? Niemals. Sie werden niemals verloren gehen. Egal, was der Teufel versucht, in deinem Leben anzustellen. Der Heilige Geist erinnert dich und er bezieht sich auf die Schrift. Das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und Jesus sagt dir, du wirst niemals verloren gehen. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Was für eine Botschaft. Das ist Grund, sich zu freuen. Amen. Wow. Und jetzt noch zu dieser Frage. Du hast mich gefragt, wie gehe ich in schwierigen Situationen damit um? Und deshalb bringe ich diese Informationen zum Schluss jetzt. Der Apostel Paulus ist der Verfasser des Briefes an die Gemeinde in Philippi. Wie ging denn der Apostel Paulus mit den schwierigen Umständen in seinem Leben um? Er kann ja nicht anderen etwas schreiben und lebt dann ganz anders. Ich gebe euch mal ein paar wichtige Hintergrundinformationen über den Paulus. Als der Apostel Paulus diese Zeilen der Freude an die Philipper schrieb, da waren seine Umstände folgendermaßen. Er war zu dieser Zeit in Rom in Gefangenschaft. Man nennt diesen Brief auch den Brief der Freude, weil Das Thema ist immer wieder ganz stark Freude. Der Typ ist in Gefangenschaft und schreibt einen Brief über Freude. Merkst du was? Der hat sich von seinen äußeren Umständen gar nicht beirren lassen, weil er hatte diese innere, echte Freude und die hat er sich nicht rauben lassen. Egal, wie äußere Umstände waren. Und er schreibt aus der Gefangenschaft diesen Brief. Und außerdem, das ist jetzt wichtig, diese Gemeinde in Philippi wurde circa im Jahre 52 nach Christus gegründet. Und die Gegebenheiten waren so, das kannst du nachlesen, zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 16. Für Leute, und das ist ja gut, in Beröa, das war ja auch, die prüften immer alles nach, ob die Prediger, ob es sich so verhielt, ob es so geschrieben stand. Wenn du das nachprüfen willst, Apostelgeschichte 16. Und die Gemeinde entstand, weil der Paulus, das ist ja praktisch die erste Gemeinde, die erste Kolonie des Himmels, die in Europa passiert. Er ist ja durch eine Vision dahin gekommen. Und dann hat er eine Frauengebetsgruppe gefunden. Und da war auch diese wohlhabende Geschäftsfrau Lydia. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen oder das ist euch bekannt, habt ihr schon mal gehört. Und die bekehrt sich. Und sie hat einen großen Haushalt und viele Angestellte. Und Paulus verkündigt auch dort das Evangelium. Alle Menschen aus dem Haushalt von Lydia bekehren sich, lassen sich taufen. Die Gemeinde wird gegründet in Philippi, in Europa, die erste Gemeinde in Europa. Doch bald regte sich dann aggressiver Widerstand gegen Paulus und gegen die Verkündigung des Evangeliums. Und es hatte damit zu tun, dass ein Mädchen mit einem Wahrsagegeist Paulus einige Tage verfolgt hat und immer gesagt, das sind Diener des Allerhöchsten, auf die müsst ihr hören und so weiter. Da haben die Dämonen zwar mal die Wahrheit gesagt, aber wir wollen nicht Stimmen von Dämonen bei unserem Dienst dabei haben, stimmt's? Und Paulus hat das plötzlich erkannt, das ist nicht der Heilige Geist, das ist ein böser Geist, ein Wahrsagegeist, der hat diesen Geist dann nach einigen Tagen aus ihr ausgetrieben. Und dann ging das so richtig los. Warum? Weil diese Frau, diese junge Frau, hatte die Fähigkeit, anderen Menschen wahrzusagen. Es gibt ja viel Betrug in der Szene, aber es gibt Leute mit echten, okkulten Kräften, die haben Dämonen. Das ist wichtig. Es gibt Betrüger und es gibt echte Leute mit dämonischen Fähigkeiten. Es ist wichtig, das zu wissen. Und dann wurden die Besitzer, die war praktisch eine Sklavin von denen, die haben viel Kohle damit verdient. Überleg mal, das ist heute auch wieder, mit dem ganzen Bereich Okkultismus, Esoterik, verdienen sich Leute goldene Nasen. Das war damals schon so. Und die wurden so sauer, die hatte diese Gabe nicht mehr. Und sie konnte den Leuten nichts mehr sagen. Und da sprach sie sehr schnell rum. Verschiedene Leute standen sonst Schlange bei der. Und dann haben sie sehr viel eingenommen. Und da wurden die so sauer. Das ist meistens, wenn es ums Geld geht, haben die Leute, ist mit ihnen nicht mehr zu reden. Und da gab es einen Aufstand gegen Paulus und Silas. Und die waren so sauer, die waren so wütend, wenn ihr das nachliest, die haben denen die Kleidung vom Leib gerissen. Ist dir das schon mal irgendwo passiert? Weil du an Jesus glaubst, dass die Leute die Kleidung vom Leib gerissen haben? Du hast gesagt, ich habe das und das erlebt. Haben dich Leute schon mal öffentlich ausgezogen? Öffentlich. Marktplatz oder so? Dann wurden sie mit Stöcken sozusagen nackt da geprügelt. Und dann wurden sie noch ins Gefängnis geworfen. Und der Knast damals ist anders als heute. Da gab es kein Farbfernsehen und Heizung. Der Knast war damals ein ganz anderer, Leute. Paulus war in der Situation, wo er diese Gemeinde gegründet hat, in ganz schwierigen Umständen, Leute. Als er den Brief schrieb, war er in Gefangenschaft. Als er in dem Ort war, war er im Knast. Und was macht er mit Paulus und Silas? Viele kennen das. Sie machen eine Lobpreiszeit mitten in diesem Knast zur Mitternacht. Und der Herr beantwortet das mit einem genau dosierten Erdbeben, das nicht Menschen tötet oder verletzt, sondern es ist so, dass der Block, wo sie angekettet sind, weggesprengt wird. Es ist so, dass die Gefängnistüren alle aufgehen. Und dann ist ja noch die Story, dass der Gefängnisdirektor denkt, die sind alle weggelaufen und wollen sich schon töten und Paulus bewahrt ihn und sagt, nein, töte dich nicht, wir sind doch alle noch da. Und dann gibt es die Möglichkeit für Paulus, dem Gefängnisdirektor und seinem ganzen Haushalt, und er hat den großen Haushalt als Direktor mit den ganzen Sklaven, den Kindern, haben sie die Möglichkeit, ihm auch die gute Botschaft der Rettung durch den Messias, Jesus, zu verkünden. Und das ganze, der ganze Haushalt vom Gefängnisdirektor wird auch noch gerettet, getauft und der Gemeinde hinzugefügt. Hey, das Reich Gottes hat Wachstum in Philippi gehabt. Durch Schwierigkeiten, durch große Schwierigkeiten. Aber die Gemeinde ist gewachsen. Also der hat enorme Schwierigkeiten gehabt. Und wenn du dann diese Verse nochmal liest, von zu Anfang, die er dann schreibt, ja, aus dem Philippa. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Paulus hat das gelebt. Er hat das praktiziert. Er hat diese Freude in Christus wirklich gehabt. Er hat im Geist gelebt. Er hat das praktiziert. Und weil er wusste, wie wichtig das war und dass es ihm geholfen hat, immer Hoffnung zu haben und dass Gott einen Ausweg geben wird, wusste er, Leute, ich will es euch nochmal sagen, freut euch. Warum? Weil ihr zum Herrn gehört. Es ist ganz egal, was um euch herum passiert. Du gehörst zum Herrn. Du bist in seiner Hand. Niemand kann dich antasten. Niemand kann dir das ewige Leben von dir nehmen. Amen. Paulus hat das gelebt. Er hat die Vollmacht und die Autorität, uns diese Dinge zu schreiben, weil er sie gelehrt hat. Er hat das gelehrt und er hat das gelebt, ihr Lieben. Und die Freude am Herrn war die Stärke des Paulus. Ist die Freude am Herrn auch deine Stärke? Ihr Lieben, nicht nur die Freude über seinen Retter und seine Rettung war sein Herzensinhalt, sondern wenn du dann guckst, welches Wort neben der Freude noch sehr häufig oder am häufigsten dort vorkommt, außer solche Wörter wie und die, aber ihr wisst, so ein zentraler Begriff. Ihr wisst, dass der Philipperbrief einer der kürzesten ist mit 4 Kapiteln des Apostel Paulus. Und das Wort Jesus kommt in diesem Mini-Brief 38 Mal vor. Jesus. 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 Jesus war der Grund seiner Freude. Und Jesus sollte auch der Grund deiner und meiner Freude sein. Amen. Darum geht es, ihr Lieben. Und wir haben wirklich Grund zur Freude. Und jetzt gehen wir ins Gebet, erstmal in so ein Übergangsgebet zur Lobpreiszeit. Du kannst schon kommen. Die letzte Bibelstelle für heute. Weil, wie gesagt, das muss ja innerlich anfangen. Wir gehen jetzt einen Moment in die Stille und dann werden wir dieses Gebet miteinander beten, was der König David gebetet hat. Ich lese es jetzt erstmal vor, weil darum geht es. Das ist das, worum es geht. Schenk mir wieder Freude. Psalm 51, Verse 14 und 15, nach Hoffnung für alle. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung. Und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Und dann dieser Zusammenhang, auch hier in dem Vers. Dann, wenn in mir die Freude wiederhergestellt ist, wenn ich mit Freude angefüllt bin, dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen. Warum? Damit sie zu dir zurückkehren. Wir brauchen vielleicht gar kein Evangelisationsseminar in Göppingen. Wir brauchen Freude, die der Herr in uns wiederherstellt. Und dann hat das Auswirkungen auf unser Umfeld. Jetzt lass uns mal die Augen schließen und unserem wunderbaren Herrn begegnen, bevor wir in den Lobpreis gehen. Und dann beten wir das noch laut gemeinsam. Aber wir wollen das mal einen Moment in der Stille verarbeiten. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus, das ist wahr. Es gibt manche Zeiten in unserem Leben, die sind schwierig. Die sind stressig, die sind mühsam. Da liegen wir am Boden. Es geht uns nicht gut. Aber danke, du verdammst uns nicht von deinem Angesicht. Du kommst in unsere Not, du begleitest uns, du verlässt uns nicht. Du bückst dich. Und du hebst uns zu dir empor. Du kommst auf unsere Ebene her. Du schämst dich nicht, in unsere Not herabzusteigen. Und du befreist uns von unseren Sorgen. Du befreist uns von unseren Sünden. Du befreist uns von dem, was als Druck auf uns liegt. Und das spreche ich jetzt auch über dir aus. Der Herr, reinige jetzt dein Herz. Der Herr, reinige dich vom schlechten Gewissen. Sein Blut macht dich rein von aller Sünde. Du hast einen Messias. Jesus ist dein Retter. Sein Blut ist zu deiner Erlösung geflossen. Du bist gerettet. Du hast seinen Geist empfangen. Niemals wird der Herr dich loslassen. Dein Retter ist für dich. Wer mag gegen dich sein? Und ich bete jetzt, dass all dieser Druck von uns abfällt. Von euch abfällt, auch zu Hause, ob ihr hier seid oder zu Hause. Oder wer es nachhört. Im Namen Jesu, der Druck soll von euch weichen. Diese Trauerkleider, der Herr soll sie euch ausziehen. Und soll euch Freudengewänder anziehen. In eurem Herzen soll Jubel hervorbrechen. Herr, salbe euch mit Freudenöl. Wie geplant war im Garten Eden. Das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt. Wo kam mir diese Freude her? Ich habe sein Wort geglaubt. Halleluja. Jetzt bitte ich dich, mach die Augen mit auf und komm, wir beten das mal gemeinsam. Lass uns dieses Gebet des König David mal zusammen beten. Laut, bete es doch laut mit mir mit. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. In Jesu Namen. Amen. Und aus diesem Geist und aus dieser Haltung wollen wir jetzt den Herrn loben. Amen.